Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Das da in eurem Ohr ist Reisen, Reisen, der Podcast. Zwei Journalisten, zwei Reisende, zwei Freunde sind, so oft es geht, unterwegs in der Welt. Und das schon seit sie Teenager sind, also seit über 30 Jahren. Und wenn sie von ihren Reisen zurück sind, erzählen sie davon und hoffen, dass bei euch Kopfkino anspringt, ihr euch wegträumen könnt und Lust bekommt auf kleine oder große Abenteuer da draußen auf dem Planeten. Manchmal muss es ja auch nicht so ganz weit weg sein. Manchmal ist es schon der nächste Ort tatsächlich eine Abwechslung. Oder man trifft jemanden, der einen irgendwie neu inspiriert. Mein Name ist Michael Dietz und mich inspiriert seit Jahren ein Mann, der auf den Namen Jochen Schliemann hört. Buongiorno.
Ja, Inspiration kann so viel sein, ne? So unterschiedlich. Ne?
Also, auf so vielen Ebenen, Jochen.
Du hast es offen gehalten und irgendwie trotzdem als Kompliment verpackt. So habe ich das noch nie gehört. Aber vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich wahnsinnig auf diese Folge, auf einen Ort, an dem ich persönlich leider noch nie war. Und ich bin mir zu 180% sicher, dass sich das ändern wird. Und ich glaube, nach dieser Folge zu 240%.
Lass es 300% sein.
Ja, ich glaube auch.
Es geht auf die Insel nach Sardinien. Sardinien ist eine italienische Insel, sie liegt im Mittelmeer und ist tatsächlich nach Sizilien die zweitgrößte Insel im Mittelmeer überhaupt. Also so geografisch westlich von Rom und südlich vom Nachbarn mit dem großen Namen Korsika. So viele große Namen, ne? Also dieses Dreieck, Korsika, Rom, Sardinien. Und wir zwei sind auch nicht die ganze Zeit heute allein unterwegs. Wir treffen im Süden der Insel nachher unsere Freundin Tamina Kallert, die Königin des Reisefernsehens, kennt ihr vielleicht von Wunderschön aus dem Dritten. Und die zeigt uns nachher auch ihre Lieblingsorte. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wir sprechen auch mit Tamina über Essen auf Sardinien. Und wir freuen uns da wirklich sehr drauf. Außerdem, neben dem Süden sind wir vor allem im nicht so touristischen Westen der Insel unterwegs. Und da könnt ihr gespannt sein auf Strände auch, die manchmal aussehen, als wären sie von einer anderen Welt, so karibisch oder asiatisch. Dann sind wir bei jahrtausendalten Ausgrabungsstätten. Wir sind in einer sehr verwunschenen Grotte tief drin, in Kreidefelsen. Wir sind Spanferkel essen auf dem Landgasthof und es gibt Gelato, also Eis bis zum Abwinken. Und wir sind in Alghero, einer ganz besonderen Stadt im Nordwesten von Sardinien. Jochen, ich hoffe, du bist bereit für diesen ganz besonderen Inseltrip.
Ja, also die Prozente steigen sekündlich praktisch. Also ich habe Bock auch Eis und ach Gott, Essen so viel. Also ja, ich bin da. Ich sitze im Schlauchboot und paddel mit dir rüber.
Ich hoffe, ihr auch. Wir starten diesen Trip im Nordwesten, in Alghero. Das ist eine Hafenstadt, so 45.000 Einwohner, direkt am Meer, umgeben von wirklich alten Stadtmauern. Und es ist schon in dieser Anfangsszene, macht kurz die Augen zu, wenn ihr nicht ein Auto fährt, es ist schon so ein bisschen dunkel und wir tauchen ein in die vielen Gassen dieser alten Stadt und schlendern über Kopfsteinpflaster, gelbes Licht, das Leben pulsiert, überall Stimmengewirr, alte Stimmen, junge Stimmen, Männerstimmen, Frauenstimmen, Möwen kreischen dazwischen. Das Rauschen des Meeres ist auch immer da im Hintergrund. Das knallt so an die Hafenmauer, an die alte Stadtmauer. Und wenn ihr die Augen dann wieder aufmacht, dann seht ihr diese wirklich pittoreske Altstadt direkt auf so einem großen Felsvorsprung. Also das kann man sich schöner nicht ausdenken. Es geht dann bergab zum Hafen und von da sehen wir dann schon den langen Stadtstrand, die Promenade voller Palmen, überall bunte Lichter, Olivenbäume in so großen, großen Böttingen. Die sind sehr schön aus. Hat sich jemand Gedanken gemacht, wie man die hinstellt, dass es auch schön ist, an denen vorbeizulaufen und im warmen, angenehmen, leichten Wind diesen Abend zu genießen. Und irgendwie ist trotzdem irgendwas dort in Alghero. Und das, was nicht passt, das ist nichts Schlimmes. Nur irgendwie weiß man, man ist ja eigentlich auf Sardinien und doch hat man das Gefühl, in Alghero so ein bisschen in Spanien zu sein. Vielleicht so auf Mallorca, vielleicht auf Ibiza, vielleicht in Barcelona. Und das liegt daran, wenn man so den ersten Abend da ist, und so ging es mir so, ich habe dann an den Häusern gesehen, die Architektur war jetzt, hat mich schon an Spanien erinnert, die Kirchen auch so ein bisschen, und dann wurde so ein bisschen klar, die Straßennamen sind auf Katalan, also katalanisch geschrieben. Oh. Und es gibt Straßen, die heißen Via Madrid, Via Barcelona, Via Carrera Mallorca. Und dann siehst du auch plötzlich im Hafen die sardische Flagge, die italienische Flagge, die katalanische Flagge und die europäische Flagge. Und ich weiß noch, dass mir da so irgendwie so ganz warm im Herz wurde, mit dem Eis in der Hand. Und ich dachte so, ach, das ist ja irgendwie eine der europäischsten Städte überhaupt. Und dann gehst du halt mal in die Recherche und guckst mal. Und tatsächlich, Agero war mal lange so eine Art spanische Kolonie, so eine spanische Enklave da auf Sardinien. Und bis heute gibt's da noch großen katalanischen / spanischen Einfluss. Und es gibt noch viele Einwohner, die katalanisch sprechen, anstatt sardisch, oder sprechen beides. Und auch die Menüs in Restaurants, in dem Englisch und Italienisch, dann auch auf katalanisch. Ich fand das total überraschend. Das hatte ich 0-0 auf dem Schirm.
Nee, also ich habe gerade mal, während du sprichst, habe ich gerade mal geguckt, und ich bin auch so ein bisschen bei der Recherche. Aber zumindest gibt es so, ist eine Linie gezogen in Sachen Fährverbindung auch nach Barcelona von Agero tatsächlich. Also erstmal interessant, was es da alles für Verbindungen gibt, Leute. Fahrtboot, also wer die Zeit hat, das ist abgefahren. Man kommt, glaube ich, sogar aus Marseille dahin. Das ist jetzt so gefährliches Halbwissen, ich check das nochmal nach. Ja. Aber die Verbindung scheint offensichtlich auch noch in physischer Form irgendwie vorhanden zu sein.
Ja. Also es gibt, also in die Richtung, und das ist ja mit Sardinien, es machen ja auch tatsächlich viel, dass die mit der Fähre rüberfahren und das Auto dabei haben und das Zelt oder mit dem Camper rüberfahren, und man muss nicht fliegen auf die Insel, die ist super mit der Fähre dann aus Italien, das weiß ich ganz sicher, aus Italien halt angebunden.
Viele Freunde machen das tatsächlich, wo du es sagst, also jetzt wieder Bekannte mit dem Camper, die darüber gefahren sind, aber auch letztes Jahr so ein Bekannte von mir sozusagen, die mit dem Auto einfach rüber sind und so. Also das ist durchaus üblich.
Ja. Durchaus üblich, ja. Und zack, bist du in Sardinien. Und trotzdem, dass da irgendwie so viel Europa zusammenkommt, ist Sardinien schon dann auch ein bisschen eigen. Es gehört natürlich politisch zu Italien. Und es ist auch für mich als Außenstehender sehr italienisch. Und trotzdem hatte ich so das Gefühl, nach so ein paar Tagen, wenn du zu jemandem aus Sardinien, einer Sardin oder einem Sarden sagst, er wäre Italiener oder Italienerin, da hatte ich nicht überall das Gefühl, aber dem einen oder anderen schon, als wäre das so ähnlich, wenn du zu einem Düsseldorfer sagst, er wäre Kölner. Ne? Also der Sarde an sich oder die Sarden an sich, die mag schon ihre Insel, und irgendwie gehört das dann auch zu Italien, aber da ist schon so ein Stolz auf die eigene Identität dabei, und das finde ich ja in Ordnung, solange das, das habe ich auf dieser Reise gemerkt, es diesen schönen Mischmasch gibt aus Sardinien, Italien, Katalonien. Und dieser Mischmasch, der war toll, und vor allem in Agero. Und deshalb war ich sehr, sehr schnell in diese Stadt verliebt. Sie hat mir nicht sehr schwer gemacht, weil sie halt gleichzeitig auch so was Mondänes, Mediterranes hat, also die Atmosphäre. Ne? Und gleichzeitig halt ein total praktischer Urlaubsort ist, ohne die großen Hotelburgen. Du hast diese Stadt da auf diesem Felsen. Im Hellen sieht's da auch toll aus. Also nicht nur in diesem gelben Licht oder in diesen Gassen am Abend, wenn alle feiern, sondern tagsüber ist es dann auch so weiß, beige, gelb, fliederfarbene, stattliche Häuser. Dazwischen ganz viele Kirchen und aus allen Ecken dann dieses Kirchengebimmel, ne? Glockendisco, wie du mal sagst, ne? Aber so mal heller, mal getragener, mal vom Winde verweht. Dazwischen fantastische kleine Plätze, kleinere und größere Plätze. Ich finde es immer toll, wenn du so kommst durch eine enge Gasse durch und auf einmal geht so ein kleiner Platz auf, und dann da steht dann ein alter Baum und da sind Tische und Stühle.
Da sitzen immer drei Opas mit einer Zeitung in der Hand und gucken.
Und irgendwann sitzen wir da auch und setzen uns dazu, ey.
Ich bin sofort dabei.
Ja,
ich streue mal kurz an, in meiner Zeitung steht gerade, Fährverbindung Barcelona nach Sardinien, 14 Stunden, 45 Minuten, 42 Euro. Ich will nur sagen, abgefahren, das alles mit der Fähre durch ganz Europa zu fahren, das eröffnet sich gerade mir erst, und mit dem Boot dahin zu fahren.
Das ist günstig, das ist nachhaltig, und du kommst gut dahin, und du landest dann wahrscheinlich von Barcelona in Agero, ne?
Ja, yeah, also du fährst wirklich nach Algeciras und das ist eine Verbindung, die ich vorher nicht mal auf dem Schirm gehabt, bevor du jetzt von Spanien gesprochen hast, beziehungsweise Katalonien gesprochen hast. Aber ich will nicht lange unterbrechen. Ich bin gerne der Opa, der auf dem Platz da sitzt und
guckt. Ja, auf dem Plätzchen da. Und riechst du dann vielleicht auch diesen Paella-Geruch, der mir dann auch irgendwie durch die Nase ging? Also
ernsthaft?
Ja, da wird also Paella gemacht. Und du denkst, okay, deshalb war es für mich so die ersten Stunden so ein bisschen schräg und ich war nicht so vorbereitet und hatte das vorrecherchiert. Aber deshalb war es toll. Und dann, du bist in Italien, du bist auf Sardinien, du riechst Paella und du läufst durch diese Gassen und dann gehen aber auch in anderen Vierteln, stehen da wirklich so, wo du siehst, das war auch in Teilen mal eine sehr reiche Stadt oder ist eine reiche Stadt, stehen so wirklich so alte Villen mit alten Bäumen im Garten, so manchmal so eng, verwunschen, verwildert, mit Meerblick und lila, rosa, pinken Blumen davor. Und du sagst, da will ich jetzt einziehen. Und wenn du merkst, dass du da nicht einziehen kannst, weil da schon jemand wohnt und keinen Bock hat, dass du da mitwohnst und weitergehst, kommst du an der nächsten Kirche vorbei und da drin auch tagsüber hörst du da Üpenchor, also Chorgesang, wabert dann in diese Gassen rein. Es wird wuseliger, weil natürlich auch die Geschäfte aufhaben und die haben so ganz kleine Boutiquen. Und du kommst immer wieder von ruhigeren in wimmligeren Stadtteilen vorbei. Also es macht riesig Spaß. Und wenn dir das dann alles dann zu viel ist und du sagst, ich will jetzt nicht nur Stadt haben, das Tolle ist, in 5 bis 10 Minuten zu Fuß oder auch mit dem Bus oder mit dem Fahrrad fährst du aus dieser Stadt raus, vom Hafen dann eher in Richtung Norden am großen gelben Stadtstrand entlang zu deiner Ferienwohnung. Und das war die Art und Weise, wie wir in Algero damals gewohnt haben. Wir hatten eine Ferienwohnung, also so eine ganz einfache Ferienwohnung mit Balkon Richtung Meer. Und von da ging es einmal über die Straße und da warst du am Stadtstrand. Ein schöner Stadtstrand. Also sauber, nicht vermüllt. Du hast einen super Ausblick raus aufs Meer. Links hast du, dann siehst du immer noch in der Ferne diese Festung, den Hafen, die Altstadt, von der du gerade gekommen bist. Und du sitzt jetzt aber an diesem perfekten Familienstrand, weil flach, breit. Du kannst liegen mieten, ne? Es geht flach ins Wasser, also wenn du kleine Kinder hast oder einen Jochen dabei hast, ne, der lange braucht, bis er so ins kühle Wasser rein will, dann ist das sehr, sehr gemütlich und sehr schön da. Und so hast du im Algero eigentlich schon, so als Stadt, du hast alles, was du brauchst.
Ne? Das heißt, dass du sagtest jetzt Ferienwohnung, von dort aus habt ihr dann die ganze Insel erkundet. Also das war so die Basis oder?
Nee, das war eine Zeit lang eine Basis, wo wir den Norden und einen Teil vom Westen erkundet haben, sind dann aber mit dem Auto dann weitergefahren.
Okay.
Und haben das dann, wir hatten so 3, 4 Stationen auf der letzten Reise auf Alright. Sardinien. Ja. Aber Algero ist schon mal ganz gut so als Hub, um von da aus Ausflüge zu machen. Bevor wir zu den Ausflügen kommen, Jochen, will ich einen kurzen Abstecher zur Reisezeit machen, weil das war ganz spannend. Wir waren im November da und das war grandios, weil es war noch schön warm. Manchmal hast du abends schon so ein Jäckchen gebraucht, so später, ne, wenn du so draußen gesessen hast, aber jetzt keine Daunenjacke, sondern keine Ahnung, Baumwolljäckchen übers T-Shirt, wenn es dann später wurde, mal gegen Mitternacht. Aber das Meer war halt noch total warm vom Sommer. Und es ist natürlich so außerhalb der Saison dann im Herbst nicht so viel los, fast gar nichts los. Ne? Neben dem Herbst ist der Frühling dann ab März eine super Reisezeit. Also so ab Mitte März, Anfang März geht das schon, wenn man sagt, okay, mir reichen so 15 bis 20 Grad und so 6, 7 Sonnenstunden am Tag, dann ist Sardinien schon ein guter Platz, wo das möglich sein kann oder einer der ersten Plätze in Europa, wo man da hin kann.
Also im November und März reicht mir das auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, oder?
Ja, also den Deal gehe ich sofort ein. Und es ist doch auch so, dass Sommer ist schon hart inzwischen. Ich will das jetzt nicht generalisieren, aber jetzt so, da waren ja wirklich hohe Temperaturen in den letzten Sommern.
In den letzten Sommern waren da wirklich auch teilweise so Temperaturen, die einfach keinen Spaß mehr machen. Ne? Also April, Mai ist da Frühling und das ist fantastisch, weil du hast fast keinen Regen da. Du hast 8, 9, 10 Stunden Sonne am Tag und bist eigentlich immer über 20 Grad. Im Sommer kannst du dann wirklich jetzt im Mittelmeer, auch in der Ecke, je nachdem wie das Wetter ist, in manchen Jahren hast du weit über 40 Grad auch schon gehabt. Und deshalb ist Juli und August und es ist trotzdem sehr voll. Ne? Ferienzeiten in Europa, auch aus Italien, nicht nur aus Deutschland, auch aus Italien und auch aus Frankreich, auch wenn die Korsika haben, hab ich dort viele Franzosen auch schon und Französinnen da getroffen. Und es teilt sich im Sommer die Insel dann trotzdem ein bisschen die Osthälfte. Da ist Olbia, die so im Nordosten ist. Da ist es schon so ein bisschen Touri, da bin ich einmal durchgefahren, da fand ich es auch schön, aber das war jetzt nicht so meins. Und unten an der Südspitze hast du Cagliari. Und dazwischen hast du dann schon, also im Osten schon auch so, ja, keine Ahnung, wenn man es mag, zum Urlaub machen, Bettenburgen, sehr touristische Städte, aber auch sehr reiche, mondäne Städte, also so mit Yachthäfen und so, das sieht auch schön aus. Ne? Da war ich jetzt aber nicht so viel, kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe nur gesehen, als ich da war es ziemlich voll. Und weil natürlich die Strände dort auch toll sind. Ne? Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten mit Sardinen halt so rumgesprochen. Da fahren viele, ne, du hast ja eben auch gesagt, viele dann auch mit dem Camper hin. Ja. Und wenn dann alle gleichzeitig hinfahren, und das ist ja unser Touristen- und Reiseproblem, dass die meisten Leute alle zur gleichen Zeit an einen Ort wollen. Und wir ja immer verwerben, wenn ihr könnt. Ich weiß, wie das mit Kindern ist. Man ist einfach oft dann auf Ferien angewiesen. Und dann passiert das. Und das ist auch ein System, über das man vielleicht auch mal generell mal nochmal reden müsste, ob man das nicht besser aufteilt. Weil es ist ja auch oft so, dass gerade für Familien, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, und jeder, der irgendwie Kinder hat oder schulpflichtige Kinder hat, weiß das. Man hat wahrscheinlich in so Zeiten eh oft ein bisschen weniger Geld, weil man so viel für allen möglichen Kram ausgibt. Und dann ist auch noch der Urlaub und die Reise unfassbar teuer, dann im Juli und August. Und Leute mit großen Kindern oder keine Kinder haben, die dann außerhalb der Ferien fahren können, im März oder im November, war es halt die Ferienwohnung. Es war eine Ferienwohnung für 4 Leute mit Balkon. Es war großzügig, es war jetzt keine Luxusferienwohnung oder so. Es war alles ganz einfach mit einer Küche, aber halt mit Blick aufs Meer. Und du läufst über die Straße, ganz normales Wohngebiet, zum Strand. Die hat 70, 80 Euro gekostet. Ne? Mhm, ja. Also das ist da in Randzeiten dann halt wirklich cool. Und du hast Städte, Dörfer, du hast Land, Cagliari so als Inselhauptstadt. Und so eine schöne Mischung ist dann einfach dieses Alghero. Deshalb sind wir da so ein bisschen länger geblieben. Und sind dann aber, nachdem wir da so 4 Tage waren und Ausflüge und Wanderungen gemacht haben und uns die Buchten da drumherum angeguckt haben und die Berge hoch sind, ne, also Sardinien ist alles andere als plattes Land, ne, du hast da fantastische Berge, abseits von Küsten ist es da dann auch sehr einsam, dort überall, du kannst wandern gehen, es gibt so abgelegene Dörfer, aber auch Bauernhöfe, du kannst so dieses Agriturismo machen, kennst du das? Also das gibt's ja auch in Italien.
Ja, das habe ich in der Toskana mal gemacht. Ja.
Das sind so Bauernhöfe oder Höfe oder wie soll ich sagen?
Halt Landwirtschaftsbetriebe.
Landwirtschaftsbetriebe, oder was auch immer, ja. Genau, sowas. Und die haben so ihren eigenen Style von total stylisch und toll gemacht bis so ganz basic. Und du kannst da auf der Farm dann quasi mithelfen, du kannst Käse machen, wenn du willst, du kannst, das gibt es so, dass du dann quasi im Stall schläfst, also ganz basic auf Stroh bis hin zu versteckten Villen mit Pool da in den Bergen, ne? Wenn du willst, kannst du da ganz nah an Menschen dran sein, viel mit Menschen machen, du kannst aber auch Menschen vergessen und du kannst da ganz für dich halt auch sein, also das hast du da überall im Hinterland. Und was du da auch immer triffst, da in diesen grünen, beigen Gebirgen und Hochebenen, da kommst du nicht drum rum, Schafe. Ne? Mhm. Überall ist Wahnsinn, überall Schafe. Und das habe ich mal nachgeguckt, tatsächlich leben auf der Insel etwa doppelt so viel Schafe wie Menschen.
Ist erstmal sympathisch.
Ja. Über 3 Millionen Schafe. Ne? Ja,
krass.
Ja, und das ist alles so ein bisschen Hinterland, auch rundum um Alghero, wenn du einfach von den großen Straßen wegkommst. Und da wollen wir auch hin, so ein bisschen noch die Westküste runter. Aber ich will noch ein Ziel, was wir von Alghero aus machen. Das will ich auf jeden Fall nochmal droppen, weil es so ein bisschen Abenteuer für Groß und Klein war. Es ist kein Geheimtipp, aber es ist halt wunderschön, die Neptungrotte. Also die Grotta de Nettuno auf Italienisch. Es ist wirklich eine großartige Höhle, die sich so entlang der felsigen Küste vom Capo Caccia erstreckt. Also so eine Küste da im Norden von Sardinien, Nordwesten. Und die ist halt benannt nach dem römischen Gott Neptun und dem Herrscher der Meere. Und da kommen halt wirklich so, wie soll ich sagen, so Naturgewalten zusammen. Ne? Auf dem Weg dahin hast du tollste Aussichten auf die Insel. Dann kommst du zu dieser Grotte und was die so einzigartig macht, diese surrealen Formationen aus Tropfstein und gleichzeitig halt so klares azurblaues Wasser. Und in diesen Höhlenbecken spiegelt sich das alles. Das sieht fantastisch aus. Über Jahrtausende hinweg hat es also wirklich Wind und Wasser so Unterwasserlandschaften geschaffen. Da sind so Stalaktiten, die hängen von der Decke. Und die sind dann so wie umgedrehte Eistapfen, sehen die aus. Und dann gibt's die Stalagmiten, die kommen aus dem Boden hochgewachsen. Ne? Und manchmal hast du so, die sieht so aus, manchmal wie so ein Maul von so einem Urviech und so vom Dino, ne? Wie so ein versteinerter Baumstumpf. Und wenn du da reingehst in diese Grotte, tauchst du halt wirklich so in so eine verrückte Wunderwelt ein und die macht halt Spaß. Ne? Und du fragst,
da ist auch Wasser oder was?
Ja, ja, da sind auch Pools und da ist auch Wasser unten drin und du fragst die ganze Zeit, ey, Mutter Natur, ey, die hatte da richtig Spaß an Schnitzereien. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, ne? Also, ne, wie ist das entstanden? Ne? Und das ist einfach the big fight, ne? Wasser und Wind gegen Stein und Felsen. Mehr ist es halt nicht. Und das halt, lass dir halt ein paar Millionen Jahre Zeit und dann entsteht halt sowas. Und aus diesen Millionen Jahren wurden dann halt fantastische Dinge in dieser Grotte, in dieser Höhle drin. Da gibt's die Kathedrale. Es ist so ein richtig wie so ein großer Saal, der da entstanden ist, in der Mitte der Grotte. Der Name Was? Kathedrale kommt halt von der Größe. Ne? Also ich habe, als ja drin stand, die Akustik, du sagst irgendwas und die Akustik ist mega. Ich dachte, hier mal die Foo Fighters. Ne? Dann wäre ich aber am Start. Irgendwie so Konzert da drin, mal die Marshallbox hinten und einmal Dave Grohl mal in die Gitarrenseiten reingehauen. Oder hier mal einen schönen Hip-Hop-Beat. Könnte ich mir da drin mega gut vorstellen. Was? Das ist nur so ein Saal, dann gibt's den See der Reflexion, weil du gesagt hast, da ist Wasser, ja. Also heißt auch so, ist die Übersetzung, See der Reflexion. Keine Ahnung, wie es auf Italienisch heißt, aber du hast da so Pools und da ist dann das Licht, was da so einfällt oder auch manchmal künstliches Licht, egal was da so reinkommt oder wenn du dein Handy, so die Taschenlampe da anmachst, das reflektiert und hast überall so Spiegelbilder. Ne? Und dann hast du so verschiedene Formationen, die aussehen wie Orgelpfeifen, ne? Und das ist alles sehr mystisch und toll für die ganze Familie, also groß und klein haben da Spaß, vor allem weil es mehrere Möglichkeiten gibt, diese Neptungrotte zu erkunden. Also wahrscheinlich das Aufregendste ist der Zugang übers Meer. Alter, mit dem Boot kannst du diese zerklüfteten Felsen entlang fahren und dann kommt ja schließlich irgendwann diese Grotte. Das ist wie so ein dunkles, großes Maul in diesem Fels drin. Also das ist quasi der Eingang der Höhle, sieht aus wie so ein großes Maul und das ist schon abgefahren. Und je nach Meergang musst du das auch aushalten, beziehungsweise dein Magen, weil dann gibt's halt das Boot und das muss ja da vor diesem großen Maul irgendwie anlegen. Ne, da gibt's so einen Anleger direkt vor dieser Grotte. Ja, das muss man wollen. Das sieht also, wenn man zuguckt, ziemlich cool aus. Die Trips gibt's von Alghero. Also du kannst dann mit dem Boot da zur Grotte fahren. Du bist natürlich da an der Grotte, muss man auch sagen, nicht alleine. Wie gesagt, ist kein Geheimtipp, aber wie immer, man nimmt einfach früh morgens das erste Boot oder fährt da, wie wir es gemacht haben, mit dem Auto hin. Oder es gibt auch einen Bus, der da hinfährt, gibt öffentliche Verkehrsmittel auf Sardinien, die eigentlich ganz gut sind, gerade zu Sachen, die so ein bisschen beliebter sind, wie diese Neptungrotte, fährt auch ein Bus. Ich wollte aber das nicht mit dem Schiff machen. Ich bin ja Läufer, ich bin ja Wanderer und ich habe vorher Bilder gesehen, weil du fährst dann mit dem Auto, zu dem Weg dahin komme ich auch gleich noch, aber du fährst mit dem Auto dahin, da ist dann oben Parkplatz und dann gibt's so eine steile Treppe, 600 Stufen die Klippen runter. Das ist ein bisschen anstrengend, aber der Blick von da oben auf diese schroffen Felsen, auf dieses glitzernde Meer, unbezahlbar. Überall segeln Vögel um dich rum, du gehst so die Treppen runter und du bist mitten in der Natur, schlecht gelaunte Löwen wäre
ein bisschen schwierig doof für mich, muss ich sagen. Ich bin gerade aus Boot umgestiegen, gedanklich, aber.
Nein, Möwen. Also schlecht gelaunte Möwen, das ist einfacher zu ertragen. Aber ich habe auch Falken gesehen, ne? Und so Greifvögel, die da in diesen Felsen halt leben und da ihre Unterschlüpfe haben, ihre Nester haben. Und je weiter du runterkommst, diese Treppen und die Wellen schlagen so gegen diese Felsen und es macht so wusch, wow, du hast immer diese Soundkulisse, ne, so einen fetten Bass hast im Ohr. Und dann, je weiter du runterkommst, hast du halt, das finde ich immer super, diese sanften Wasserperlen, die in der Luft sind, ne? Und irgendwann legen die sich auch auf deine Haut und du riechst und du schmeckst das Salz und läufst immer weiter Richtung dieser Grotte. Das ist von der Akustik her toll, vom Erlebnis her toll und klar, mit dem Schiff ist das bestimmt auch cool, aber diese Autofahrt von Alghero zur Neptungrotte, die kann ich nur empfehlen. Oder halt wie gesagt mit dem Bus, weil die Aussichtspunkte sind, ich kann es gar nicht beschreiben. Ne?
Ich nehm einfach erstmal an zwei, drei Stationen, nämlich jetzt in extreme Vielseitigkeit halt wahr. Also wir waren jetzt unter der Erde, wir reden von diesem Wasser, was da wirklich spektakulär sein muss, dann diese Bergigkeit, dann Ebene mit Schafen, dann wird es ja wahrscheinlich auch irgendwo auf der Insel ziemlich grün sein, da gibt es diese bestialischen Strände, also das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht in einem Satz erzählt, also Sardinien scheint doch vielseitiger zu sein, als ich dachte, gerade diese Bergigkeit war mir nicht so klar, dass es jetzt so extrem ist.
Ich glaube, da geht's, ich kann es nicht genau sagen, 1.700, 1.800, 1.900 Meter hoch. Also es ist jetzt nicht, das ist keine Hügellandschaft, ne? Also okay. Da sind wirklich Berge. Und das ist das Tolle, wenn du von Alghero da zu dieser Neptungrotte fährst, ne? Du schlängelst dich da hoch und der Weg hat echt, für mich hatte der Goldstatus, weil du kannst da einfach auch dann anhalten und kannst so ein bisschen durch diese Felsen laufen, klettern. Achtung, wenn man Kinder oder Hunde dabei hat, da gibt's keine Warnschilder, wenn auf einmal die Klippe runtergeht, ne? Aber wenn man sich da so, wenn man ein bisschen aufpasst und so da dann an diesen Felsen, man hält das Auto an und geht von der Straße runter und dann stehst du halt oben, da geht's dann 100 Meter runter, unten dieses Meer, diese geraden Felsen, die vom Wind und Wasser so quasi kreiert wurden. Und das sieht schon toll aus, wenn dann die Sonne da aufs Meer ballert und du da oben stehst, guckst da sehnsüchtig hin. Also wie gesagt, diese Fahrt da hoch zu dieser Grotte und dann, du kommst an Bauernhöfen vorbei und kannst dann noch irgendwo vielleicht auf dem Landgasthof ein bisschen was essen. Also allein diese Neptungrotte von Alghero aus, wenn du noch mit Mittagessen dran setzt und ein paar kurze Wanderungen, ist das schon ein ganz, ganz toller Ausflugstag. Und du siehst halt so auf einem kleinen Raum schon diese Vielfalt. Aber wenn dich diese Vielfalt und dieses Landesinnere so ein bisschen anspricht, dann lass uns doch da hingehen und uns das schon so ein bisschen anschauen. Und Essen ist ja für dich auch jetzt nicht so unwichtig, ne?
Ich warte drauf, Alter. Also ich meine, Italien, Essen, es wird Zeit. Also ich freue mich extrem drauf, weil ich natürlich italienisches Essen wie viele Menschen lieben und Essen ist mir wichtig und ich will das hören, ja.
Sehr gerne. Ich kann liefern. Kommt sofort. Also wir haben es ja eben schon gesagt, im Norden mischt sich so italienisch, sardische und katalanische Küche. Ja. Es gibt natürlich viel Nudeln, ne? Die Klassiker, gut, ja. Die wir so lieben. Wie gut kann eine einfache Tomatensoße schmecken, wenn man sie so richtig geil macht, ne? Aus echten Tomaten, wenn man den Nudelteig selbst macht, ne? Wahnsinn. Ja. Aber dann kommen wir oftmals zum sardischen Twist. Da gibt's dann echt viel Spezielles. Also vieles, das ergibt Sinn auf einer Insel mit Meeresfrüchten. Ne? Ist jetzt keine Überraschung. Es gibt so Spaghetti Nero. Das sind so diese schwarzen Spaghetti mit Tintenfisch. Mhm. Pizzen mit Bergen von Meereslebewesen drauf. Und das ist jetzt nicht so mein Fall. Aber ganz spannend, es gab für mich erste Male auf dieser Insel. Was mich überrascht hat, und das war wirklich ein Zufall und ein wunderschöner Mittag, früher Nachmittag, denn Sardinien ist Spanferkelland. Und das ist ein Riesentipp. Wie gesagt, wir sind durch Zufall da reingeraten. Sonntags fährt der Saat und die Saatin raus, weg vom Meer, auf den Landgasthof und isst Spanferkel. Okay. Und da treffen sich dann tatsächlich Familien und Familien und Freunde und die Leute machen sich so ein bisschen schick auch. Also ich war überrascht, ich hatte zum Glück ein cooles T-Shirt an, aber auch eine kurze Hose. Ich war der einzige Mann mit so einer kurzen Hose, ging über die Knie. Es war keine Dreiviertelhose, die war auch okay, aber es war jetzt nicht irgendwie eine schöne Hose. Sie haben mich trotzdem reingelassen und dieser Hof war wunderschön. das ist ja dann auch so eine Überraschung, wenn du mit sowas überhaupt gar nicht rechnest und du bist auf einmal auf so einem alten Hof, der ein Landgasthof ist, mit so zwei überdachten Terrassen, wilder Wein, der die Säulen so hochklettert, ne? Bis so zum ersten Stock und dann hast du die alten Fenster und du hast eine große Wiese davor, große Bäume, die Schatten spenden und dann geht's in so eine große alte Scheune, ne, an diesem Gasthof und da drin waren dann Tische und Bänke und wo früher der Pferdestall war, da war die große Küche, da konntest du auch reingucken. Und das sind dann so Landgasthöfe, wenn dann Spanferkel Sonntag ist, dann gibt's auch gar keine Karte. Das haben wir auch erst gar nicht kapiert. Wir haben nach dem Menü gefragt und gesagt, nee, wollt ihr hier essen oder nicht? Ja, wir probieren's und dann kommt halt das, was kommt. Ne? Als Hauptgang dann Spanferkel und vorher so ein bisschen Suppe und Salat, alles mögliche, so Kleinigkeiten, rustikales Brot und das alles dann auch dann in der Scheune. Das war, ne, die Leute waren so ein bisschen gut angezogen, aber nicht übertrieben und das alles waren in Holzbänke, Tische, ne, rustikal, bodenständig und dann wird halt innen gegessen, draußen springen die Kinder rum und der Saal und die Saalin trinken mal ein Glas Wein, also wirklich ein Glas. Also es wird nicht gesoffen, sondern es wird einfach ganz schick zum Spanferkel dann ein Glas Wein getrunken. Und so hast du diesen Spanferkelhof für einen Sonntagsausflug.
Ja,
und du kommst
ich hin,
und du kommst in Gespräche, weil du sitzt ja auf diesen großen Bänken. Ne? Du bist ja, hast ja nicht so einen Platz für dich allein. Du sitzt ja mit Leuten und da waren keine anderen Touristen. Das ist ja der schöne Zufall. Du gurkst da rum und irgendjemand sagt, ich habe Hunger. Und dann sagst du, da war ein Schild. Ja, gucken wir mal, ob das was ist. Ne? Und dann und genau so ist es passiert. Das war einer der fantastischsten Tage und Erkenntnisse, dass es dann sonntags sowas gibt, so ein Angebot gibt und da sich da Familien treffen. Und noch ein erstes Mal für mich, ätzendstechnisch, gab es auf Sardinien, Jochen, ich habe Esel gegessen.
Oha.
Zum ersten Mal in meinem Leben. Das war überraschend, überraschend gut. In so einer dunklen Bratensoße mit so einer Art Gnocchi dazu und Salat stand auf der Karte und dann dachte ich, okay, ich esse mal Esel. Habe ich nie gehört, probiere ich jetzt mal aus und es war lecker. Also
naja, ich meine dunkel, also jetzt mal, Oma, das Erste, was mir einfällt, ist erstens, wie war ein Gnocchi? Weil da kann ja auch ganz schön viel schieflaufen, mein Gnocchi.
Ja.
Stichwort Türstopper. Also in Deutschland kriegst du ja meistens diese Dinger, mit denen du Scheiben einschleifen kannst. Also das würde mich erstens interessieren und zweitens eine dunkle Soße passt dann natürlich in dem Sinne. Also
genau.
Von daher kann ich erstmal folgen und ja.
Also mit den Gnocchi hätte ich niemanden umbringen können. Das ist ja gut.
Ne? Ja,
also
ja.
Die Gnocchi waren zart und diese Kartoffelmasse hatte auch einen Eigengeschmack. Ne? Das ist ja auch oft das Gnocchi, wenn man die so so kauft, dass es halt einfach wie so ein Geschmacksträger ist, ne? Wie so ein Stück Gummi, den du halt durch die Soße ziehst. Da waren die Gnocchi halt was ganz Eigenes und es war dann wie so, vielleicht wie so ein Sauerbraten. Ne?
Ja,
also so okay. Also nicht so sauer, aber so eine dunkle Soße und der Esel schmeckt wie so ein mageres Rind, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe seitdem auch nie wieder gegessen. Ich wollte das einmal probieren. Ich esse eigentlich nicht so viel Fleisch, aber wenn es dann mal sowas gibt, probiere ich das einfach mal gerne, weil das dort auch jetzt in einem nichts Besonderes war. Ich habe das dann öfter gesehen, dass man halt, keine Ahnung, dass dann auch mal ein Esel angeboten wird. Nicht nur Spanferkel, sondern auch Esel. Also Sardinien ist nicht nur, weil es an der Küste ist, Meeresfrüchte und Fisch, sondern halt viel, viel Tier und Fleisch. Und, aber nicht nur, was ich nicht wusste, einer meiner Lieblingskäse kommt ursprünglich tatsächlich aus Sardinien.
Okay.
Da wird seit 2.000, 3.000 Jahren wird dort Käse hergestellt und der Pecorino kommt daher.
Ach guck,
ja.
Das ist doch ein Schafskäse.
Ja, er ist ja so ein bisschen ähnlich wie ein Parmesan,
ja, na, ja.
Auch ein Hartkäse.
Steht im Supermarkt bei uns oft neben dem Parmesan, weil er ähnlich natürlich geformt ist, so keilartig, aber es ist ja auch ein ähnlicher, das ist halt sehr würziger Käse, Hartkäse, ja.
Und der Unterschied ist halt, Parmesan ist Kuhmilch und Pecorino ist aus Schafsmilch.
Ja.
Ja, und was die halt gemeinsam haben, ist, je nachdem wie lange oder wie oder wo sie reifen, schmecken es halt unterschiedlich. Und Pecorino, und ich finde, das schmeckt man ja auch ein bisschen, der ist ja so, das mag ich sehr, so hat so was in der Spitze, was Mineralisches manchmal. Und das kommt vom Calcium. Also der ist sogar ein bisschen gesund, wenn man nicht sich so ein ganzes Rad auf einmal reinballert. Deshalb, also kulinarisch, werden wir bestimmt auch nachher mit Tamina Kallert nochmal drüber sprechen. Kulinarisch ist das wirklich toll und man kann Neues ausprobieren. Und ich finde es ja immer schön, überrascht zu werden. Und das ist mir da wirklich, wirklich oft passiert.
Naja, ich meine, vor allem der Faktor, den du gerade schon mal so ein bisschen hervorgehoben hast, dieses, also überraschen nicht nur im kulinarischen Sinne, sondern dass man einfach auch irgendwo einbiegt und dann findet man so ein kleines Volksfest vor oder so. Also will sagen, man kann auf einem Ort, den ja viele schon mal gesagt haben, Sardinien, das ist ja jetzt nicht in aller Munde, aber das ist bekannt als touristisches Ziel, man kann schnell abkommen von den touristischen Wegen und kann auch wahnsinnig viel entdecken. Und das, da werde ich jetzt gerade scheckig, so, das finde ich halt gut, dass man nicht weit fahren muss, um in eine andere Landschaft zu kommen einerseits, weil es halt einfach sehr vielseitig ist und zum anderen, weil es immer noch viele Ecken gibt, die man einfach, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist nicht Pionier, aber man entdeckt was, man lässt sich überraschen, ja. Da sind wir wieder bei deinem Wort.
Ja. Und das geht vor allem im Hinterland und da geht es jetzt auch hin, von Ageo Richtung Süden und dann das, was du vorhin gesagt hast, ja, dann wird's grün, dann kommt so ein grünes Hinterland. Und da hast du halt auch wieder ganz viele Schafe und Ziegen, ne, und auch große landwirtschaftliche Felder und dann hast du vorne wieder die Steilküste am Meer, dann geht's im Hinterland, gehen die Berge wieder hoch und wir fahren jetzt mit einem Auto, das haben wir auch genutzt dann, wir hatten zwischendrin dann einfach einen Mietwagen, das war ganz praktisch, also kann ich auch empfehlen, auch wenn man mit Bussen, Fernbussen, Überlandbussen oder halt wenn man sich ein bisschen organisiert, also so Minitaxis oder so, da auch gut von A nach B kommt, hatten wir ein Auto einfach, um Sachen entdecken zu können. Und wir sind dann diese Küste runtergefahren, die Westküste runtergefahren. Und das ist toll, weil der Weg, also die Straße, die führt manchmal ganz nah ran ans Meer, dann auch mal wieder weg. Aber wenn man dann am Meer ist, man kann immer wieder Station machen zum Entdecken. Also man hält an und kann loslaufen, Trampelpfade entlang laufen. Wenn man ein bisschen mutig ist, auch mal eine Stunde, zwei einfach weiterlaufen. Und dann findest du mit manchmal eine kleine Bucht, hatten wir ein, zwei Mal, wo du wirklich ganz allein bist und ganz allein ins Wasser hopsen kannst. Und da ist wirklich niemand drumherum. Und das findest du im Westen noch. Ne? Und deshalb fand ich es da so schön. Das Ziel auf diesem dieses Weges, dieser Fahrt dann von Ageo war Bosa. Bosa, dann sind wir nicht mehr im Hinterland und nicht mehr an der Küste und einsam. Bosa ist ein Ort, 8000 Einwohner, jetzt auch nicht groß, ne? Nee. Sehr zauberhaft, ne, so große alte Stadthäuser. Also da hast du gesehen, manche Häuser so ganz edel, so prunkvoll, manche viel, viel kleiner, aber die meisten bunt. Du fährst quasi auf die Stadt zu und du fährst über so eine ganz alte Brücke über einen Fluss, der Temo heißt, fährst du auf so bunte Häuserfassaden zu, ne, an der Flusspromenade, rosa, blau, grün. Und wenn du dann dahinter in diese kleinen Gassen gehst, alles Kopfsteinpflaster, wirklich kleine, enge, verwunschene Gassen, teilweise mit so wirklich uralten, großen Steinplatten auf dem Boden. Das wäre was, der Moment, wo man die Hochhackigen dann auszieht, ne? Weil du spürst am Boden halt wirklich das Mittelalter. Und Gässchen für Gässchen, es macht mega Spaß. Die Altstadt ist voll von kleinen Geschäften, von Boutiquen, schöne Cafés, Restaurants. Also weißt eigentlich gar nicht, wo du dich hinsetzen sollst. Am besten, wie immer der Tipp, da wo auch Einheimische essen, da wo es vielleicht im ersten Moment nicht so aussieht, dass man alles versteht, also nicht dahin gehen, wo da gibt's auch so ein paar Touri-Ecken, ne, wo dann die Bilder schon vorne ausgestellt sind, wie das Essen aussieht. Das
oder muss die nicht, zwölfsprachigen Menüs, ne,
mit genau, allen Flaggen drauf. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, das heißt das gar nicht, ne. Manchen Leuten hilft das ja auch, aber ich suche ja dann in so Orten eher so die Gasse, wo dann was Kleineres ist, wo vielleicht Fadi und Mutti kochen, ne? Und ich hatte da so einen Ort gefunden, da hing noch die Wäsche so auf über der Gasse, da war noch so eine alte Jeans, die gerade getrocknet hat. Drunter hat gerade jemand auf so ein windschiefes Tischlein so frische Nudeln mit Rucola-Soße abgestellt und hinten in so einem dunklen Barbereich war so ein Ofen, hat gerade so ein Focaccia dann offen gebrutzelt. Also immer der Nase nach, ne? Da war ich dann ganz und Feier. Und da hat man dann gegessen und das war wunderbar. Und Bosa ist ein Ort, da macht es auch Sinn, mal einen Tag oder zwei zu sein, weil du hast ein ganz spannendes Gerberei-Museum, du hast eine Burgruine und diese gut gelaunte, sehr spezielle Architektur. Also ich merke gerade, ich habe zur Architektur noch nie gut gelaunt gesagt, aber irgendwie passt das.
Du wusstest sofort, was du meinst.
Ja, okay. Ja. Weil diese Häuser, ne, die sind so, manchmal sind die nur so ganz schmal, nur so ein Fensterbreite Häuser, aber vier Fenster hoch. Ne? Also wirklich so ganz, ganz schmal und eine Tür und vier Fenster hoch. Die Häuser gehen so einen Berg hoch und da hast du es, da werden die Farben werden so pastelliger und es sieht manchmal so aus, als hätte irgend so ein Riese, wäre aus dem Meer gekommen und hätte diese Häuser, so diesen Berg zu dieser Burgruine so hochgewürfelt. Ja, das macht so diesen Flair von Bosa aus. Die Leute sehr freundlich, lohnt sich wirklich. Also das war so einer meiner Lieblingsorte dort.
Schön. Also ja. Ich 8000 Leute, so viel, ja, ich bin dabei.
Ja, und es geht noch weiter, wenn man da in den Süden kommt und weil du das mit der Vielfalt angesprochen hast. Ich will ja so ein bisschen so einen Überblick einfach geben. Wir können ja nicht die ganze Insel machen, da müssen wir ja 10-Stunden-Podcast machen. Aber
wir haben ja Tamina noch.
Wir haben Tamina, genau, die wartet auf uns im Süden. Ich habe noch einen Zwischenstopp, bevor wir zu Tamina kommen. Und das ist dann von Bosa weiter Richtung Süden der Insel, also noch vor Cagliari. Da kommt nahe Oristano. Oristano ist auch so eine Provinz und auch so auch eine Stadt. Da gibt's dann einen Ort, der heißt Capras. Capras ist ein Kaff. Das ist jetzt gar kein richtiger Ort. Das ist
also
auch,
nicht 8000 Einwohner, sondern ein Kaff.
Ja. Es ist einfach ein Kaff. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da wohnen, aber Capras ist ein Kaff. Und es ist ja auch kein Must-Have auf einer Reiseliste. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, oh Capras, dann wäre ich überrascht. Capras ist halt so eine ganz normale kleine sardische Stadt. So. Und das ist jetzt keine ausgesprochene Touristenstadt. Und das fand ich aber so sympathisch. Also das, wenn man so durchläuft, das ist halt so ein bisschen Normalität auf Sardinien oder Italien. Ne? Was Capras aber hat, es ist nicht weit weg von so Surferstränden, wenn man gerne surft. Ne? Mhm. Dann hat Capras ein tolles archäologisches Museum, weil auch in der Nähe von Capras ist Taros. Das ist eine ehemalige römische Stadt auf so einer Meerzunge. Du fährst von Capras mit dem Auto und fährst über so einen kleinen natürlichen Damm und links und rechts ist das Meer und du hörst und siehst auf einmal so eine fast unwirkliche Umgebung drumherum. Also es ist ein bisschen staubig, das Meer wird wilder und auch lauter. Es ist auch nicht mehr so azurblau oder Petrol, sondern es wird grauer, brauner, so gewaltiger. Und dann am Ende der Straße kommst du zu diesem gigantischen Freiluftmuseum, zu Taros. Es ist ein uralter römischer Hafen und der ist wiederum auf einem Phönizierhafen, eine Phönizierstadt aus dem 6., 7. Jahrhundert vor Christus aufgebaut worden. Also die Phönizier haben auf Sardinien da schon Handel betrieben und die haben die Stadt und den Ort aufgebaut auf einen Ort und eine Stadt von einem anderen Volk, was schon viel, viel länger da war, die nur ragen. Die hatten vor 2000 Jahren, also vor Christus, da gesiedelt an diesem Ort. Verrückt. Also wirklich verrückt. Wenn man sich vorstellt, wie viele Kulturen, verschiedene Kulturen über die Jahrhunderte, Jahrtausende immer diesen Ort gewählt haben, am Meer, um eine Heimat sich zu bauen oder einen Ort, wo sie Geld verdienen, wirtschaften, Handel betreiben. Und das macht auch so ein bisschen so eine Magie aus. Also du spürst, dass es ein besonderer Ort ist. Und du hast ja dann auch wirklich so dieses Freilichtmuseum, ne? Also du zahlst ein bisschen Eintritt und kannst da durchlaufen und du kannst wirklich überall stehen bleiben, dir das selbst angucken. Da stehen so ein paar alte Säulen, die sind natürlich auch nochmal restauriert und aufgebaut. Aber du kriegst so einen richtigen Überblick und ein Gefühl, wie zumindest diese Römerstadt damals war. Und mich hat das so ein bisschen erinnert, kannst dich erinnern, als wir zwar in Pompeji waren.
Ja. Muss ich witzigerweise auch gerade dran denken. Ja.
Weil das war ja auch so, wo man auch so dachte, ja, lohnt sich das dahin zu gehen? Aber wir hatten ja auch das Gefühl, wenn du durch diese Pompeji läufst, du kommst dieser Geschichte und diesem Lebensgefühl von damals irgendwie auf magische Art gespenstisch nah. Und dieses Gefühl in Pompeji hatte ich da in Taros auch. Dass der Ort und das, was da noch übrig war von diesen ganzen Kulturen und auch das Glück im November, wir waren fast allein da und du hörst dieses Meer, du siehst dieses Meer, du hast dieses Ort, du versuchst das vorzustellen, das sind so Tafeln und Erklärungen, die erklären dir, wo du gerade bist und was du machst. Das war eine ganz, ganz tolle Zeitreise. Man konnte super Bilder machen, da war noch so ein Abendlicht, dann hattest du so graue Wolken am Himmel, man wusste nicht, fängt es gleich an, vielleicht ein bisschen zu regnen, dann kam auch ein paar Regnen, so ist es auf Deutsch, dann kam so ein bisschen Niesel auch, so ganz schwach und dann kam aber wie die Sonne durch und zauberte so Bilder auf diese alten Gemäuer, auf die alten Steine, die ja manchmal in der Sonne so gold glänzten auf einmal. Fantastisch, also würde ich nicht missen, selbst wenn man normalerweise sagt, ja, das sind ein paar alte Steine, die da haben ein bisschen Magie. Und wenn man diese Magie noch ein bisschen mehr erklärt haben möchte und warum so viele Völker und viele Kulturen da auf Sardinien eine Heimat gefunden haben, da in Capras, ich habe es schon mal angesprochen, da gibt's dieses Museum. Das sieht von außen auch schrecklich aus, wie so ein Betonbau aus den 70ern, 80ern. Aber das ist halt eine Realität. Drinnen ist es toll gemacht. Und in der Kombination ist es, also Taros und dieses Museum da in Capras, ist es meine Alternative zum Strandtag oder wenn schlechtes Wetter ist oder wenn man keinen Bock hat, irgendwie unterwegs zu sein. Also das habe ich da sehr, sehr genossen.
Ja, die Dimension ist krass. Ich bin hier immer auf diesen zeitlichen Dimensionen fest und es ist doch, dass das dann eine Aura hat, wenn man da durchgeht. Das war in Pompeji auch so, das ist ja bei Neapel, ist das ja, sich überhaupt vorzustellen, dass etwas so alt ist und dass da Menschen in dem Kontext, das ist total irre. Also in dem Sinne kann ich nur zustimmen. Vielleicht ist das dann eben genau was, wenn es dann nicht der Strandtag sein soll, von denen es ja offensichtlich genug gibt. Ja. Also nie genug, aber halt so, also wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und ja, interessant, hätte ich ja jetzt in dem Sinne auch nicht erwartet.
Ja, und die Noragen, das ist ja dieses alte Volk, was damals gelebt hat, was quasi Taurus im Grund diese erste Siedlung da hatte, da am Meer. Und diesen Noragen kann man überall begegnen auf Sardinien. Das war wirklich eine hochentwickelte Kultur. Und die haben auf der Insel oft so Türme aus Steinen gebaut. Und die Wissenschaft und die Archäologen sind bis heute, sind sich nicht sicher und können nicht genau sagen, warum die Noragen diese Türme und diese teilweise begehbaren Türme gebaut haben. Die Steine sind wie bei so, stell dir so eine Trockenmauer vor, ne? Die sind einfach aufeinander gestapelt. Also da ist nichts mit Mörtel oder was auch immer, sondern.
Stehen immer noch.
Ja, und teilweise stehen immer noch, sind halt oder renoviert, ne, oder da hingestellt. Also wofür die Türme genau sind, das kann man nicht sagen, aber es gibt mehrere tausend davon auf Sardinien. Und manche sind wirklich gut erhalten und es gibt so welche, die sind wirklich so 8, 9, 10 Meter hoch, haben so Durchmesser von 11 Metern. Also das ist schon was sehr Besonderes. Also wenn man sich dafür interessiert, man kann auch nur für Archäologie nach Sardinien reisen, weil da bist du 2 Wochen beschäftigt. Ne? Also das meine ich, also das ist schön, dass du angesprochen hast, die Insel, also je mehr ich jetzt darüber erzähle und von diesen Trips erzähle, desto mehr merke ich diese Vielfalt, die es da gibt. Ne? Ich droppe jetzt nur noch so 2 Sachen, weil da hinten sehe ich schon Tamina. Wanderung, also wenn ihr wandert, da gibt's die Hochebene, da hatte ich 2 fantastische Tage, Giara, da gibt's dann Wildpferde da oben. Da ist dann niemand mehr und da sind wirklich, das sind mit die letzten Wildpferde in Europa und die haben dann zur richtigen Jahreszeit im Frühling Fohlen, ne? Und Blumenwiesen, das kannst du ja gar nicht ausdehnen, die kannst du ja gar nicht malen. Und du wanderst da durch, kann man alleine machen auch. Es gibt gute Karten, man kann aber auch Guides machen, Guides buchen, die Hotels oder auch in den Städten findet man da überall, also die Infrastruktur stimmt und man kann Teile, also da oben macht Wandern Sinn, man kann aber auch Fahrrad fahren, es gibt Strecken für E-Bikes, ne, wenn ihr das wollt. Also das ist möglich. Kochkurse machen,
ich bitte drum.
Überall, ne, Agriturismo haben wir schon gesprochen. Also das sind alles Möglichkeiten. Also je nachdem, wann und wie du da bist, kannst du total viel machen und du kannst auch dich einfach eine Woche an den Strand setzen, wenn du einfach Urlaub machen möchtest. Aber du kannst auch eine 2 Wochen Wanderung durchs Hochgebirge machen.
Ich wollte gerade sagen, das, was wir hören, sind so die ganzen Optionen einer extrem vielseitigen Insel. Aber was ja immer bleibt, ist, dass man wahrscheinlich immer, wenn man von Ort zu Ort fährt oder einfach nichts macht, in einer wunderschönen Umgebung ist, fantastisch ist und von einem Strand zum anderen eiern kann. Also das darf man ja nicht vergessen, dass die Wege jetzt also klar, also nicht wahnsinnig unendlich beschwerlich sind oder hässlich oder so, sondern man ist ja einfach sowieso an einem wunderschönen Ort am Meer, was ja auch viele mit Sardinien vermitteln, nur es hat halt noch so viel mehr Facetten. Ja, interessant. Ja.
So, jetzt holen wir Tamina dazu, die im Süden von Sardinien unterwegs war. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Von uns, vom ganzen Reisen-Reisenteam, freuen wir uns sehr. Hallo Tamina.
Hallo, buongiorno.
Buongiorno, wie man auch auf Sardinien sagt. Hallo.
Aha, buongiorno. Ciao.
Wir wissen ja, dass bei allem, wo Italien draufsteht, bei dir die Augen schon glänzen. Es ist ja dein Traumland. Ah, jetzt sind wir heute in einem sehr besonderen Stück Italien. Und zwar auf Sardinien. Das ist zwar auch Italien, aber auch wieder sehr eigen. Und wenn ich eigen sage, meine ich das absolut als Kompliment. Wie hast du Sardinien erlebt? Wo ist die Nuance? Wo ist das Besondere? Was hat dich so fasziniert an der Insel?
Oh, ich finde ja, Sardinien ist eben Italien, ist aber trotzdem eine Insel. Und das ist ja immer noch was ganz Besonderes. Ich war schon ein paar Mal auf Sardinien, früher auch im Norden unterwegs. Allein dieses mit der Fähre dahin fahren, das ist schon was, ne? Genua, Olbia, glaube ich, war es damals, nach Norden. Die Insel nähert sich dir und du betrittst italienischen Boden, ja dann doch, aber eine ganz eigene Inselwelt. Das ist einfach faszinierend. Im Norden waren wir viel im Inland auch unterwegs und so weiter. Und diesmal war ich jetzt im Süden. Und ich war schon total gespannt, weil man ja da immer sagt, die Strände, dieses Karibische, dieses Unverbaute auch. Ja, ich bin wiederum begeistert gewesen. Ich war jetzt im Herbst da, im September. Tolle Reisezeit. Wir haben von Cagliari aus tatsächlich so sternförmig den Osten und den Westen erkundet, wo auf beiden Seiten ja sich die wunderbaren Strände erstrecken und sind da ganz tief eingetaucht in italienisches Lebensgefühl und in dieses glasklare Wasser und die Strände und das Landesinnere und die Geschichte. Und ich könnte schon wieder sprudeln. Also was wollt ihr wissen? Beziehungsweise es ist einfach herrlich.
Also Cagliari, einfach mal für uns alle. Cagliari ist so die Inselhauptstadt, ist auch so die größte Stadt auf der Insel, hat so 150.000 Einwohner, ist ja immer noch eine kleine, übersichtliche Stadt mit diesem großen Hafen, wirtschaftliches Zentrum. Lass uns in der Stadt anfangen. Wir waren ja eben auch viel auf dem Land. Ich habe Cagliari als Stadt in Erinnerung, als ich da war. Mein Lieblingsort war ganz oben, ist ja eine Altstadt, wo man wirklich so den Felsen, die Altstadt immer so weiter serpentinmäßig hochlaufen kann. Und ganz oben gibt es, weil du von der Fähre gesprochen hast, diesen einen Blick rauf aufs Meer, da sind diese großen Schiffe, da sind die Fähren und dann geht so der Himmel auf. Und es gab so einen Tag, ich war das letzte Mal so im November da, es war wunderschönes Wetter, warm, aber es war schon so ein bisschen Herbst. Und dann hast du so ein bisschen dunkle Wolken gehabt, irgendwo ganz hinten auf dem Meer. Und es war so eine wunderschöne Atmosphäre. Und die Leute haben ganz sehnsüchtig raus aufs Meer geguckt, auf Cagliari. So dieser Blick über die Stadt und aufs Meer, diese verschiedenen Blicke in der Stadt, die haben mich besonders mitgenommen. Also so eine ganz tolle, alte, aber halt auch gleichzeitig mit die modernste Stadt da auf der Insel.
Ja, ich hab schon Kopfkino, genau. Das ist wirklich auch dieses, also ich bin tatsächlich angekommen in Cagliari und bin dann erstmal so ganz alleine da so durchgeschlendert und da wurde es dann gerade Abend und dann so die blaue Stunde und dann so dieses Summen und Brummen der Stadt. Überall sitzen die Leute draußen, Aperol Spritz irgendwo und die kleinen netten Vorspeischen schon und man merkt schon, aha, Genuss, das finde ich ja in Italien auch immer so herrlich. Dieses Genussfreudige, dieses Temperamentvolle, dann unglaublich gut angezogene, vor allem Frauen, die so an mir vorbeiflaniert sind. Ich dachte immer, wow. Auch ältere Ladies, so richtig schick, wo man so denkt, ja, das ist ein ganz normaler Wochentag hier, aber man, das schöne Leben, das deutsche Vita, das zelebriert man da so.
Es ist eine schicke Stadt. Es ist eine schicke Stadt auch.
Ja, eben, ne? Ja. Kleine Boutiquen, größere Läden und dann eben diese historischen Bauten, wo du wirklich so ins Geschichtliche reinkommst und wieder merkst, genau, Stadt am Meer und dann dieser unglaublich große, tolle, prächtige Bau, wo man so hochkommt. Und da gingen dann langsam die Lichter an. Und dann war das bei mir auch so, dass du da so hochkommst und dann über die Stadt rüber guckst und aufs Wasser. Und dann diesen Teufelssattel hast du dann rechts. Das ist so ein ganz besonderer Berg, den man nachher dann auch vom Wasser aus gut erkunden kann. Und dieses, ja, so ein laues Lüftchen, was durch die Gassen weht. Also war auch perfektes Wetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Also du bist so mittendrin im italienischen Lebensgefühl und weißt aber, Es sind die Strände ganz nah und es ist die Natur ganz nah. Es ist alles ganz nah und trotzdem ist man erstmal so in dieser pulsierenden kleinen Metropole. Das ist toll. 5 Euro für eine Margarita, die beste ever, habe ich wieder gedacht. In so einem netten kleinen Laden.
Stößchen.
Oh, ja.
Kommt eins zum anderen. Was wäre denn?
Jochen und du so?
Ich bin stinksauer, dass ihr das alles erleben dürftet. Warte mal, es klingt mega. Ich frage mich gerade, was ist denn, wenn du jetzt dahin zurückkehren würdest oder dahin fahren würdest, was wäre das Erste, was du dort essen würdest?
Was wäre das Erste, was ich dort essen würde? Also
was für dein Traumessen, also, du denkst, mein Gott.
Tatsächlich habe ich was Neues entdeckt, was mir total geschmeckt hat. Das habe ich in so einem Agriturismo gemacht. Mhm. Das sind ja diese, ja, im Prinzip Bauernhöfe sind es nicht immer. Man muss Landwirtschaft haben, man muss sich selbst versorgen können, man muss die Gäste auch von mit über, glaube ich, 50% des eigenen Anbaus versorgen. Du kannst da wohnen, ne? Und abends wirst du im Zweifel noch bekocht. Und da habe ich Culurgiones gemacht. Culurgiones.
Okay.
Das sind so kleine, wie so Ravioli. Das sind so kleine Teigtäschchen, die gefüllt werden mit Kartoffel und Pecorino und Minze, Stampf. Und die machst du in diesen Teig rein. Da habe ich sogar mithelfen dürfen. Und dann machen die so zack, 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 jedes einzelne Teigtäschchen selber natürlich.
Alter.
Und dann Fatto a mano mit Hand. Und dann werden die so kurz in heiß in siedendes Wasser und dann kommen die raus und dann noch so ein bisschen Buttersüßchen drüber.
Nur Butter?
Und dann
interessant.
Dieser,
ja, okay.
Ja.
Also gar nicht so eine große, dicke Soße, sondern so ein bisschen mit Butter dann noch.
Ganz
dann
leicht, du, ganz leicht. Und da, ja.
Eine
und
leichte das, Buttersoße, hier, ja.
Ja, 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 ja. Aber vegetarische Küche ist ja auch recht herzhaft und recht, ne, auch ländlich viel Fleisch. Aber das war für mich natürlich sehr oft so dieses, wo habe ich das gegessen und was verbinde ich damit? Und dieses
ja, ja.
Auf dem Land mit den Leuten in der Küche und dann in so ein ehrlicher Teller Pasta selber noch gemacht, das ist für mich so der Sardinien-Moment.
Mega. Ist das denn, also erstens wundervoll, dass es dann auch wieder so was relativ Einfaches rausläuft, ne? Also einfach so ein bodenständiges Gericht.
Ja.
Aber das ist doch fürchterlich schwer, Ravioli zu machen, oder nicht? Fallen die nicht alle wieder auseinander?
Ja. Total. Ich habe auch gedacht, würde ich zu Hause je. Ich habe noch nie zu Hause Pasta selber gemacht. Und ich denke dann immer, wenn ich mal groß bin oder wenn ich dann mal, was weiß ich, 80 bin und dann hole ich mir die ganzen Rezepte unserer tollen Reisen so ein bisschen nach Hause und beim Kochen werde ich dann wahrscheinlich noch mal in die italienische Lebensfreude abdriften oder so. Nee, die Geduld habe ich gar nicht. Aber in dem Fall war das natürlich schön. Du kommst da auf dieses Agriturismo, die zeigen dir ihre ganzen Anbaugeschichten und das ganze Gemüse und Obst, was da wächst. Der Wein rankt über die Terrasse. Weißt du, du pflückst die Trauben in den Mund, setzt dich an diesen schönen, schlichten Tisch, wo so ein ehrlicher Landwein dir serviert wird und hast halt vorher noch diese Pasta mit der Mama und der Tochter zusammen gemacht. Also die Ladies da in der Küche.
Ja.
Das war so ein richtig schöner gemeinsamer Moment und dieses Verbundensein der Menschen mit ihrer Insel. Und die haben ja auch eine ganz große Liebe zu ihrem Land und sind unglaublich gastfreundlich. Das hat mich total wieder gekriegt. Ja.
Ich habe das ja auch gemacht auf Sardinien. Ich finde ja Kochkurs machen auf Reisen, finde ich ja mega. Also ich habe das auch schon in Thailand gemacht, weil man, wenn man dann auf so einem Agriturismo ist oder auf so einem Bauernhof ist oder was du eben sagtest, dann mit in dem Fall Mutter und Tochter, man kommt ja ganz nah dran, man arbeitet ja zusammen, man kriegt was gezeigt und das gibt ja auch die Möglichkeit, finde ich immer, näher so an die Leute zu kommen, an ihre Geschichten zu kommen und auch wenn die vielleicht dann jede Woche Kochkurs machen und ähnliche Geschichten erzählen, aber man hat ja nochmal einen ganz anderen Zugang zu den Leuten, also weil man ja quasi bei denen in der Küche mitarbeitet in der kleinen Gruppe. Das fand ich auf Sardinien ganz großartig, weil du dann in diesem Kochkurs auch die Liebe zum Produkt gemerkt hast. Also es wurde nicht so einfach so, komm, wir sind die Touris da oder so, sondern wir machen jetzt was zusammen und dann essen wir auch zusammen. Das zeigt ja auch diese, wie wichtig Essen den Menschen da ist.
Absolut. Und das ist ja wieder das italienische Lebensgefühl oder warum ich auch Italien so liebe und auf Sardinien ist das ja auch so. Genau, die Liebe zum Produkt und dieses gute, einfache Zutaten. Jochen, das hast du auch gerade gesagt, das ist wieder dann doch was Einfaches. Es ist einfach, aber es ist von Hand gemacht und jeder einzelne Arbeitsschritt wird liebevoll schon seit Generationen ja oft genauso gemacht. Und dann setzt man sich zusammen und wertschätzt das gemeinsam. Und dieses Teilen von dem Genuss, das ist ja auch, ne, Teil der Kultur. Und das ist, finde ich, immer wieder, also unschlagbar schön zu erleben. Und auf Sardinien eben auch gerade, ich war auch noch mal bei so einem Ziegenhirten, die machen, gibt's ja öfter, auch im Landesinneren gibt's ist ja so eine Insel der Hirten auch. Ich meine, der Pecorino ist ja der Schafskäse von den Schafen, da gibt doppelt so viel Schafe wie Menschen auch auf Sardinien. Und auch dieses ganz einfache und dieses ganz liebevoll gastfreundliche aber dann auch. Wo man allerdings, da hatte ich wirklich auch so einen Moment, natürlich auch manchmal Sachen probieren soll, wo man so denkt, oh Gott, ja, das kleine Milchschweinchen zum Beispiel oder so, ne, was halt eine lange, lange Tradition hat. Und du sagst, willst nicht unhöflich sein und probierst das dann. Aber dieses ländliche Einfache, wo man aus der Region das holt, was man eben selber hat und dann teilt mit Gästen, das ist schon, das kann man da toll.
Ich meine, ich habe ganz kurz, was mir gerade einfällt, ich glaube, das ist Spaghetti Cazio e Pepe oder so. Ich kann das leider nicht gut aussprechen, aber einfach nochmal ein Spaghetti-Gericht. Spaghetti, Pecorino und Pfeffer. Tada.
Oh.
Das war's. Wie einfach das ist, Leute. Das sind drei Zutaten. Das ist ja, man sagt ja immer, italienische Küche ist die einfachste und die schwerste der Welt, weil es halt einerseits total naheliegend und schlicht ist in der Menge der Zutaten, aber halt entweder halt irgendeine Oma seit 82 Millionen Jahren diese Nudeln faltet und kein anderer das kann. So. Ja. Und zum anderen, weil es einfach auch so perfekt ist, weil man es trotzdem nicht herstellen kann, obwohl es auf dem Papier vor einem steht. Und das finde ich so faszinierend an Italienisch.
Ja, weil diese drei Zutaten perfekt sein müssen. Die müssen ja, also das müssen nur drei Zutaten sein, aber die müssen 100% liefern. Und das ist, glaube ich, das ist ja schwer. Und wahrscheinlich kannst du mit einem falschen Handgriff oder mit einem, keine Ahnung, Löffel falsches Mehl, schmeckt es halt nicht mehr so perfekt. Ne? Also das ist ja.
Sekunde
das,
später oder irgendwas. Aber wie drei Zutaten perfektes Ablieferung? Wie wir drei?
Das hast du aber schön gesagt. Apropos wir drei, ich liebe es ja mit euch über Essen zu sprechen, aber Tamina, du hast vorhin schon angesprochen, also wir haben schon über die Strände im Norden und Westen gesprochen, die auch speziell sind, und ich habe aber auch im Norden gehört von Leuten, die sagen, ja, du musst mal in den Süden fahren, da sind die Strände noch besser, ich konnte es fast gar nicht glauben. Und ich hatte da auch vorher gelesen, du hast es eben, glaube ich, auch gesagt, im Süden in der Nähe von Cagliari, die Strände, es ist nicht so zugebaut, weil die schon relativ früh, glaube ich, da so Naturschutzgebiete hatten, wo die keine Bettenburgen oder Touri-Hotels hingestellt haben. Und du bist da diese Strände gefahren, ne?
Ja, das ist tatsächlich ja so. Der Süden ist, glaube ich, viel später erschlossen worden. Und da gab es eben schon strengere Auflagen. Und deswegen gibt es fast keine Hotels direkt am Wasser. Was natürlich für diese Strände und für das Naturerleben wunderbar ist. Und es ist wirklich so, dass sowohl also östlich von Cagliari als auch westlich von Cagliari wunderschöne Strände sind. Und es gibt eben auch so diese Mischung. Es gibt die ganz kleinen Buchten. Es gibt teilweise auch die Berge, die wirklich ganz nah, vor allem im Osten dann wieder, auch recht nah ans Wasser rankommen. Man darf ja nicht vergessen, Sardinien ist ja wirklich eine ganz bergige Insel auch, ne? Bis 1,8 gehen die Berge im Zweifel da hoch. Das vergisst man ja. Zweitgrößte Insel nach Sizilien. Wirklich groß. Und teilweise hast du aber auch diese ganz langgezogenen weißen Strände. Und ich meine, ich war ja auf den Seychellen und ich war in der Karibik. Und dann stehst du da in Sardinien an so einem Strand, die Füße in diesem ganz zarten, weichen Sand. Also so ganz weich, ganz weiß. Und dann dieses türkisblaue, hammerklare Wasser. Ich habe wirklich wieder gedacht, also da musst du nicht in die Karibik, wirklich nicht. Die Wasserqualität ist enorm gut. Du kannst überall teilweise wirklich meterweit runtergucken. Du kannst auch tolle Schnorcheltouren machen. Dabei Villa Simius war ich zum Beispiel, da kann man viel Verschiedenes auch machen. Du kannst mit dem Bootchen rausfahren und schnorcheln und du siehst unendlich weit und du hast dieses glasklare Wasser und es ist auch nicht so kalt. Im September gerade ist das Meer ja noch warm. Oder du kannst wirklich am Strand entlang flanieren oder dich einfach nur da so reinsetzen und fühlen. Ich liebe das ja, also wenn man die Hände so beide, so rechts und links vom Handtuch, einfach nur so über den Sand so streichelt. Und vorne vor dir das Meer so flapp, flapp, so ganz friedlich und so türkis und so. Nee, wirklich herrlich. Und ein Erlebnis muss ich euch erzählen, Hochzeit.
Okay. Viele
kommen, und das kann man nur wirklich verstehen, und heiraten da am Strand. Und in der Ecke, wo wir dann waren, gab es auch ein Hotel, was ein bisschen näher dran ist. Wir haben ein Pärchen getroffen, aus der Schweiz extra eingeflogen. Die haben da geheiratet. Einen Bogen, müsst ihr euch vorstellen, hingebaut. So einen weißen Bogen. Und dann Musik so ein bisschen aufgebaut. Wir haben uns alle im Hintergrund gehalten, natürlich, um da nicht zu stören. Aber haben natürlich ein bisschen zugeguckt. Dann Ed Sheeran schmetterte dann irgendwie los. Und dann dieser weiße Strand. Es war allerdings gerade so ein bisschen bewölkt. Was vielleicht auch nicht schlecht war, weil sonst wären die wahrscheinlich zerflossen auch unter der heißen Sonne. Und dann, was hat man heutzutage, was mich echt beeindruckt hat? Ein VJ dabei, also eine Kamera, ein Ton und nochmal extra eine Fotografin. Und die wuselten um das ganze Ding rum. Und ich kenne das ja von meinen Arbeiten, weil ich oft mit Kamerateams auch unterwegs bin, irgendwo auf Reisen. Wir uns alle Mords zurückgehalten. Und in dem Moment, wo der Bräutigam sich zu der Braut hinwendet und offensichtlich was ganz Persönliches sagen will, ich habe es nicht verstanden, weil der Wind wehte und die Wellen so flapp flapp gemacht haben, aber stieß der Tonkollege dazwischen und unterbricht, weil das Mikrofon wohl irgendwie verrutscht war und er wollte, dass das alles irgendwie in bester Qualität aufgenommen wird. Dann wurde angehalten, das alles nochmal richtig zurechtgerückt und irgendwie 10 Minuten später war alles schon auf Insta, glaube ich, oder so.
Da Hauptsache es sieht auf Insta romantisch aus.
Also Hauptsache es sieht da gut aus.
Wahnsinn.
Aber ja. Der Moment am Strand, muss man sagen, ist natürlich was ganz Besonderes. Okay. Wie man heiraten möchte, da können wir uns ein andermal drüber unterhalten,
ja, da,
wie
das am besten geht. Das sind Jochen und ich, so die zwei romantic unverheirateten Boys, sind da ganz weit vorne. Das wird eine super Folge, wenn wir über, über Hochzeiten auf der Welt sprechen mit dir. Da müssen wir dich auf jeden Fall dabei haben, sonst sind wir ein bisschen verloren.
Ja. Kommen wir dann nochmal drauf zurück.
Aber das erinnert mich wieder daran, warum ich Podcast mache, wenn ich das höre. Wenn ich Michael was sagen wollen würde, irgendwie was ganz tiefgehendes. So Michi, nach all den Jahren, es ist Zeit, hier mitzunehmen. Dann sagt irgendjemand, stopp! Könnt ihr nochmal eben, Jochen, du kannst jetzt und so. Also,
nochmal.
Das schaffe ich ja alles nicht. Aber ja, interessant. Das, aber was
aber dieses im Moment sein, das ist ja an diesen Stränden, das habe ich mir auch immer wieder gesagt, komm, fühlen, ne? Den weichen Sand, einfach dieses und das Leichte, ist auch im Süden ganz schön, es ist nicht so windig. Das sagen ja auch viele, wenn man jetzt nicht gerade Wassersport machen will. Da ist es ein bisschen geschützter durch die Berge im Hinterland. Du hast wirklich dieses sanfter Wind, sanften Strand, türkisblaues Wasser. Also wenn man so Strandleben voll aufsaugen will, dann ist das, kann man da schon unglaublich.
Also Sardinien, Jochen merkt wahrscheinlich jetzt immer mehr, nicht nur, dass mein Herz voll ist von dieser Insel. Jetzt haben wir Tamina noch dabei gehabt. Jochen, ich glaube, du hast eine Aufgabe. Du musst einen Trip planen.
Ja, es gibt schlimmeren Druck als den. Aber ich, wenn ich jetzt denke an das Wasser, das ihr da beschwört, den Sand, dann diese Stadt, die wirklich irgendwie, glaube ich, zwischen einer Metropole und einer Inselstadt so alles Positive mit hat, dann diese jahrtausende alte Kultur, das Essen, da gibt es da nicht so richtig viele Gründe, jetzt noch zu Hause zu bleiben, um ehrlich zu sein. Also das ist schon recht, also ihr habt mich so ein bisschen, das hat mich dann doch noch so ein bisschen angekitzelt, muss ich sagen.
Sehr schön.
Das Mediterrane, Jochen, liegt dir das denn so als Nordlicht, so im weitesten Sinne?
Optisch wahrscheinlich nicht, würden jetzt alle Kunden, die mich sehen, aber ansonsten...
Weiße Turm, weißer Leuchtturm am Strand von Südsardinien, da fällt es vielleicht gar nicht auf in dem Puderzuckerstrand.
Älter als die Nuragen, ja. Eigentlich ja. Also ich musste an so ein paar Situationen auf Teneriffa denken, wo es ja auch so serpentinenmäßig abgeht oder dass man sich da auch manchmal dann so auf einfach einer Seite auf die andere schlägt oder so. Ich will da jetzt nichts vergleichen, aber das ist schon toll. Und gerade wenn ich an die Herbst und an die vermeintlichen Randzeiten von der Sommersaison denke, die ja vielleicht auf Sardinien inzwischen auch zu heiß ist zum Teil, ist es natürlich einfach eine wunderbare Alternative, die schöne Zeit zu verlängern. Und die Mischung ist halt schon krass. Also das, was ihr da umschreibt, und dass es halt eben nicht dann nur so ist, guck mal, da ist ein Tümpel, guck mal, da ist irgendwie ein Kettenrestaurant, noch irgendwie, da wird noch eine Kuh durch die Gegend geschoben, sondern da sind halt einfach dann wirkliche halt irgendwelche Hirten, da gibt es fantastisches Essen. Also das ist auch alles diese Top, diese Champions-League-Quali hat. Also wenn ich jetzt wirklich so höre, so das Wasser, was ihr da beschreibt, das ist ja dann schon grandios. Und das ist nicht weit weg. Ich meine, das ist Europa. Also von daher stellt sich mir eigentlich nur noch eine Frage, warum zum Henker war ich da noch nicht? Aber was wäre denn zum Beispiel, darf ich zum Abschluss fragen, Tamina, wenn wir dich jetzt sagen, zurücklassen, mit welchem Moment möchtest du uns denn verlassen? Wo würdest du denn jetzt gerne sitzen, wenn wir so bye-bye winken und du auf Sardinien so bist und sagst, ach guck mal, die sind weg, das war ganz nett, aber jetzt bin ich wieder bei mir und genieße jetzt den Tag nochmal richtig zu Ende. Gibt es da noch eine Situation, die dir vielleicht noch einfällt?
Ja, vielleicht tatsächlich, das Ablegen von diesen wunderschönen Stränden, aber jetzt würde ich doch sagen, Schlauchbootchen, raus aufs Wasser, dieses glasklare Wasser. Du siehst sozusagen das Festland immer weiter weg schwinden. Der Wind weht dir um die Nase. Die Wellen schlappern so, ne, an das Bootchen ran und dann irgendwann anhalten, Taucherbrille auf. Nicht groß mit Flaschen oder sonst was. Ja. Und dann zack, reinspringen in dieses perfekt super, super Temperatur und du guckst nach unten und dieser erste Moment, wo du dann plötzlich siehst, wow, ganz klar, ganz weite Sicht, ein paar Fischchen, die nächste kleine Insel schon im Angesicht und dann dieses Eintauchen ins Wasser und einfach losschnorcheln, die Unterwasserwelt entdecken und wissen, nachher komme ich wieder zurück, setze mich wieder da irgendwo an den Strand, nehme ein kühles Getränk in die Hand und guck einfach nur aufs Meer. Das hat schon viel Schönes.
Ach, wie schön. Wundervoll.
Und du hast Glück, wir zwei sind dann nicht mehr da. Du hast deine Ruhe.
Nein, ich bin ja schon der Mensch. Ich finde ja, die schönsten Momente sind die, die man mit anderen teilt. Finde ich wirklich. Und deswegen freue ich mich immer, wenn wir uns austauschen können, weil ich weiß, ihr seid genauso neugierig auf die Welt und ihr habt Lust und ihr seid auch so genussfreudig. Finde ich das sehr sympathisch.
Ja, ja, doch.
Ne? Und mit der Haltung, finde ich, kann man überall hin und sich toll austauschen.
Es war wieder fantastisch, dass wir dich dabei hatten, Tamina, dass wir uns getroffen haben auf Sardinien. Vielen, vielen Dank für deine Perspektive, für deine Bilder, die du uns in den Kopf gezaubert hast. Und ich freue mich, wenn wir das auf der nächsten Insel, in der nächsten Stadt, im nächsten Land irgendwann dann bald wieder tun.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Es gehen uns ja die Destinationen nicht aus und die Geschichten auch nicht.
Auf keinen Fall.
Also, gute Reise bis dahin, ihr Lieben.
Dankeschön. Ciao.
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 Und damit lassen wir sie zurück, im Meer, schwimmend, tauchend, von ihrem Schlauchboot gesprungen und sich freuen für den Drink an dem Abend. Tamina, was für ein schönes Bild. Danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer wieder gerne. Und ja, schon wieder ganz viele Facetten mehr von Sardinien, die man im Zweifel erwartet hätte, im Zweifel aber auch nicht. Und einfach ein wunderschöner Ort zum Leben, zum Essen, Lebensqualität. So darf es doch auch sein. Danke an Tamina und auch an dich, Michi.
Danke
für Sardinien. Ich bin, wie gesagt, stinksauer. Ich will da jetzt auch hin. Ich habe Druck, ich habe Bock. Das wird passieren in meinem Leben. Das ist nicht weniger geworden, sondern viel mehr. Ich tippe mal, ich bin bei ca. 800% jetzt an Reiselust nach Sardinien.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinis. I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Das freut mich. Ich hoffe, ihr da draußen seid auch bei 800%. Oder hattet einfach jetzt eine schöne Zeit mit uns, mit unseren Geschichten. Wenn ihr die hattet, die schöne Zeit, dann sagt das gerne weiter. Abonniert uns bei Spotify oder bei Apple Podcast. Gebt uns Sterne. Und seid bei Instagram dabei. Und meldet euch für unseren Newsletter an. Das freut uns sehr. Das ist ein richtiges Newsletter-Magazin. Da kriegt ihr richtig nochmal von unserem Team, von Sonja und von Jochen und mir und von Irina und von Hanna und Lilly nochmal zusätzlich viel mehr Infos und noch nette Geschichten.
Ja, und wir werden euch auch danach fragen, beziehungsweise ihr werdet auf jeden Fall die Möglichkeit haben, euch auch Input für Sardinien zu liefern, weil ich, wie gesagt, es gibt so viele Menschen, die da hinfahren, sei es der Pauschalurlaub, sei es mit dem Camper hin, sei es einfach so mit der Familie oder auch von mir aus allein, was auch immer. Lasst uns auch wissen, was es noch so gibt auf dieser vielseitigen Insel, die so wunderschön ist im Mittelmeer, mitten im Mittelmeer. Und Italien ist ja eigentlich auch immer eine Reise wert. Das ist mehr als eine Floskel, Leute, glaubt mir. Danke, Michi. Danke da draußen. Passt auf euch auf. Lasst es euch schmecken. Ich glaube, ich koche mir jetzt was Italienisches und bis bald.
Ciao.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.